Nie alle Eier in einen Korb legen oder breit gestreut und nie bereut, das sind typische Börsenweisheiten. Und genau darum geht es heute mit Markus Jordan. Heute geht es um Klumpenrisiken. Markus, danke, dass wir hier sein dürfen bei euch im Extra-ETF-Büro in München.
Sehr gerne. Freut mich, dass ihr gekommen seid und bin schon sehr gespannt, was du alles für mich vorbereitet hast an Fragen.
Ja, erstmal ist es eine große Ehre, dass wir hier sein dürfen. Und danke an das, was du und dein Team für die Privatanleger im deutschsprachigen Raum gemacht hast. Das ist wirklich von Herzen jetzt.
Vielen Dank.
Ich nutze eure Tools schon seit ja, vielen, vielen Jahren, hunderte Male die Website aufgerufen. Das ist wirklich toll.
Sehr schön, da freuen wir uns sehr. Ich habe jetzt auf den einen oder anderen Veranstaltungen noch immer so einen Fan-Moment schon gehabt, wenn jemand kommt und sagt, bist du der Markus? Ja, ich würde gerne ein Foto mit dir machen. Da bin ich natürlich besonders stolz dann drauf. Das freut mich sehr. Und wenn dann von dir auch noch, du beschäftigst dich ja auch mit dem Thema sehr intensiv, wenn dann so Feedback kommt, dann ist es super. Ja, da freuen wir uns wirklich mal sehr drüber.
Ja, super. Markus, Thema Klumpenrisiken. Im S&P 500 ist es aktuell so, dass eine historisch hohe Konzentration ist auf einige wenige Titel. Die Magnificent Seven, wir wissen alle, welche Titel das sind bei 35% vom Indizes, was die ausmachen. Auch im MSCI World ist der USA-Anteil und der Technologieanteil extrem hoch bewertet. Was sind denn so typische Klumpenrisiken, die Privatanleger in ihren Depots haben?
Naja, du, letztendlich hast du es ja schon so ein bisschen aufgezählt. Die meisten Leute, die sich jetzt erst so seit, sagen wir mal, 10 Jahren mit Kapitalmarkt beschäftigen, würde ich jetzt mal unterstellen, die haben in der Regel einen sehr hohen USA-Anteil, bedingt eben durch die hohe Gewichtung in den Indizes, wie du es schon gesagt hast. In der Regel eher in Technologieaktien. Oft ist es ja so, dass man, wenn man dann vielleicht neben dem ETF auch noch Aktien selbst investiert oder bespart, dass man dann unter Umständen auch noch gerade eine Aktie erwischt, die in dem Index auch sehr hoch noch gewichtet ist. Muss nicht immer unter den Top 10 Werten sein, aber vielleicht unter Top 12, 13 oder 14. Ja. Also sprich, dass man da Einzelaktien in sein Portfolio beimischt, die in dem ETF auch dabei sind. Und wenn man mehrere ETFs mischt, vielleicht auch mal ein Themen-ETF dazu mischt, dann passiert es halt dann auch nochmal umso schneller. Und es ist ein bisschen mühsam, das rauszufinden, wenn man eben nicht Tools nutzt, wo man das dann dargestellt bekommt. Weil bei den klassischen Websites sieht man halt immer nur die Top 10 Holdings. Und ja, gerade bei Themen-ETFs, die sind in der Regel per se ja höher konzentriert, weil da weniger Werte drin sind. Der DAX ist jetzt kein Themen-ETF, aber da sind ja 40 Werte drin. Ja, der ist natürlich konzentrierter als der MSCI World mit, keine Ahnung, 1700 oder 400 Werten. Und bei Themen-ETFs hast du auch oft diese Konzentration und da kann sich dann also wirklich wenn man in mehrere Sachen investiert, durch die Mischung dieser ganzen Investments bei Einzelaktien, wenn man dann reinschaut, sozusagen alles aggregiert, ein Klumpenrisiko entstehen. Ein Klumpenrisiko, das fällt mir jetzt gerade noch ein, ist natürlich auch die Währung. Das hat man jetzt in diesem Jahr gesehen, wo der Dollar sich entsprechend für den Euro-Investoren schlecht entwickelt hat. Und gerade wenn ich jetzt weltweit investiere, oder noch ein S&P 500 dazu habe ich ja US-Dollar-Risiken drin. Das ist ein Risiko, das vergisst man meistens, weil auch die Währungen jetzt nicht so extrem stark schwanken. Und ein anderes Klumpenrisiko ist eigentlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene, dass man nur in Aktien investiert. Ja? Ich meine, die letzten 10 Jahre, wo die Zinsen noch sehr niedrig waren, teilweise negativ, gab es quasi keine Gründe, in andere Anlageklassen zu investieren, weil die Aktie A performt hat und B im Zinsbereich auch keine Erträge gab. Das hat sich jetzt geändert. Im Zinsbereich im Dollarraum zum Beispiel kriegt man so um die 4,5, 5%, im Euroraum auch 2,5, 3%, je nachdem, in welcher Risiko Area man sich da investiert. Und das ist durchaus eine attraktive Anlageklasse, wieder als Beimischung. Und viele fahren zu hohe Risiken und nur in Aktien investieren ist eben auch ein Klumpenrisiko, nämlich nur sein Geld in Aktien zu investieren.
Ja, da hast du jetzt schon ein paar interessante Punkte gesagt. Thema Sicherheit, also Staatsanleihen, das Währungsrisiko. Da würde ich gern später im Detail mit dir drauf eingehen. Jetzt habe ich so eine kleine Szene, die mir jetzt vor 2 Wochen passiert ist. Und zwar, Familie kommt zu mir und sagt, hey Lukas, alles schön und gut, was du da im Podcast erzählst mit MSCI World und Emerging Markets. Aber er will jetzt für einen Renditebooster, soll ich ihm doch bitte einen Amerika-ETF ETF empfehlen, wo ihr da rein investieren könnt. Und da ist halt bei mir so zusammengezuckt, weil es gibt sinnvolle Ergänzungen dazu. Aber wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, ist ja diese Klumpen in Amerika und Tech schon voll da, ne? Was wäre denn eine sinnvolle Ergänzung, wenn man sagt, man hat schon so ein Weltportfolio à la Finanzfluss aufgestellt, 70% World, 30% Emerging Markets. Was wäre sinnvoll? Oder wie geht's dir, wenn du das hörst, jemand sagt, hey, lass da Amerika für die Rendite? Was
naja, also die Frage ist ja, was ist der Zweck des Portfolios? Ja, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich will mehr Rendite haben zum Beispiel, und der glaubt, dass der amerikanische Aktienmarkt das ihn liefert, dann macht das natürlich grundsätzlich Sinn, sozusagen sein Portfolio mehr zum Beispiel nach USA auszurichten. Mhm. Die Frage ist aber eher, woher weiß er das und kann er sich sicher sein, dass das passiert? Also es ist ja eigentlich eine spekulative Entscheidung, die man da trifft.
Ne? Oder so klassische Rückschaufehler, hey, was lief die letzten 10 Jahre am besten ein?
Genau. Es gibt da, ich meine, man kann ja da kontrovers diskutieren, es gibt viele gute Gründe, warum Amerika mit den ganzen führenden Technologieunternehmen, die wir tagtäglich nutzen, warum die auch in der Zukunft besser sind. Also die investieren Milliarden in KI, es gibt in Europa quasi nichts, irgendwie, was da entgegengesetzt wird. In Asien vielleicht schon, ja. Also es gibt ja Gründe, so eine Entscheidung zu treffen. Trotzdem ist diese Entscheidung ja eine, ich nenne es jetzt mal, aktive Entscheidung für ein spezielles Investment. Mhm. Kann man machen. Die Philosophie, die Kernphilosophie vom Investieren mit ETFs, die sagt ja eigentlich, keine einzelnen Marktrisiken eingehen, sondern so breit wie möglich streuen. Der Kapitalmarkt sozusagen entwickelt sich automatisch, auch ohne mein Zutun, auch ohne meine Entscheidung, jetzt in Amerika oder China zu investieren. Mhm. Und nachdem ich das eh nicht beeinflussen kann und auch nicht voraussehen kann, investiere ich am liebsten oder am besten breit gestreut in alles. Mhm. Und lass den Kapitalmarkt oder auch die meisten Indizes sind ja nach Marktkapitalisierung gewichtet, lass den Kapitalmarkt das automatisch sozusagen ermitteln, meine Allokation. Breit gestreut weltweit, Industrie und Schwellenländer. Und wenn man dieser Logik folgt, dann sollte eigentlich gar nicht die Entscheidung kommen, ich investiere jetzt noch zusätzlich in USA, weil mein breit gestreutes Investment gibt das ja schon sozusagen vor. Ja? Und über die lange Zeit und Entwicklung der Märkte und letztendlich auch der Wirtschaft, die da jeweils zugrunde liegt, verändert sich mein Portfolio halt über die Zeit. Jetzt gerade ist USA sehr stark, oder sagen wir mal so, vielmehr bis zum Jahreswechsel war USA sehr stark. Ja, wenn man jetzt dieses Jahr sich anschaut, sind europäische Aktien oder vielleicht auch der DAX nochmal deutlicher besser als amerikanische Aktien. Ja. Und das spiegelt sich ja in der Gewichtung der Indizes dann auch wieder. Natürlich nicht unmittelbar, ja, aber über die Zeit verändern sich die Gewichtungen in den Indizes und damit bin ich automatisch dann auch perspektivisch mehr in Europa oder mehr in Deutschland dann gewichtet.
Ja.
Also das ist eine Philosophiefrage. Ja. Will ich aktiv eingreifen? Da spielt es eigentlich keine Rolle, ob ich einen Markt investiere, also sag, amerikanische Aktien sind jetzt toll, oder ich investiere in Apple. Das ist ja auch eine aktive Entscheidung. Einmal auf die Aktie bezogen und einmal auf den Markt bezogen. Ich würde mich davon lösen, ja, weil für mich die Geldanlage langfristig den Zweck hat, strukturiert Vermögen aufzubauen. Ich persönlich, ich meine, ich beschäftige mich tagtäglich mit dem Thema, möchte aber nicht für den Großteil meines Vermögens aktive Entscheidungen treffen, sondern ich möchte an der Rendite, die der weltweite Aktienmarkt mir bietet, also irgendwo 7% pro Jahr, daran möchte ich partizipieren mit möglichst niedrigen Kosten. Und neben den laufenden Gebühren, die man bei einem ETF zum Beispiel hat, sind ja auch noch Handelsgebühren zu bezahlen. Und je mehr ich handle, also je mehr aktiv ich eingreife, desto mehr Kosten produziert. Also am besten gar nichts machen, von Anfang an ein Portfolio aufbauen, das breit gestreut ist und ich bin einfach im Markt drin. Wo ich die Energie reinsetzen würde, ist nicht unbedingt bei der Entscheidung, soll ich jetzt USA übergewichten oder jetzt Europa oder Deutschland, sondern ich würde mir gezielt bei der Asset Allocation meine Energie draufsetzen. Also muss ich 100% Aktien weltweit oder reichen mir 70? Ist es besser, vielleicht jetzt Anleihen oder meinetwegen Rohstoffe oder meinetwegen Kryptowährungen beizumischen unter dem Portfolio-Gesichtspunkt, da würde ich die Energie reinstecken, weil das einfach den Charakter meiner Geldanlage verändert. Ja, es ist aus meiner Sicht salopp gesagt, ist es irrelevant, ob ich jetzt mehr USA, mehr Europa habe, ob ich jetzt 5% da mehr oder weniger habe. Natürlich macht es einen Unterschied, ich nur in Amerika oder nur in Europa bin. Aber wenn ich jetzt da so ein bisschen die Gewichtungen verschiebe, finde ich, macht keinen großen Unterschied. Aber es macht einen totalen Unterschied, ob ich jetzt 100% in Aktien bin oder nur 70% in Aktien und noch 20% in Anleihen und meinetwegen 5% in Gold und 5% in Kryptowährung. Das verändert das Portfolio komplett. Und ich würde eher die Energie auf den letzten Teil, also auf die Asset Allocation legen und mir überlegen, wie gewichtig unterschiedliche Anlageklassen. Weil jede Anlageklasse hat ja ein unterschiedliches Risiko- und Renditeversprechen. Ja, Aktien, hohes Risiko, aber auch hohe Rendite, aber langfristig. Anleihen eher weniger Risiko, weniger Rendite, aber in der Kombination mit den Aktien glätten die mein Portfolio, macht es stabiler. Und wenn ich dann Gold oder Kryptowährungen noch dazu mische, Kryptowährungen klar, Riesenrenditechance, aber auch extrem hohe Schwankung. Und bei Gold eher so ein, sagen wir mal, ein Stabilitätsanker, der mich durch schwierige Zeiten navigiert. Und in der Summe neutralisieren sich die Renditen, die Risiken, und ich habe eine geglättete Rendite, die mich sicher an mein Altersvorsorgeziel bringt. Und das, wenn das mein Zweck ist, sozusagen fürs Alter Vermögen aufzubauen, dann würde ich eben, wie gesagt, die Energie eher darauf verwenden, als wie jetzt zu überlegen, muss ich jetzt USA mehr gewichten, als ich halt eh schon habe. Mhm.
Lass uns vielleicht gleich mal im Detail drauf eingehen. Was gibt es für Philosophien, worin man investieren kann nach Marktkapitalisierung, BIP-Gewichtung oder sowas? Und dann vielleicht auch mal kurz die Assetklassen durchgehen. Zum Abschluss, du hast ja jetzt gerade gesagt, um diesen USA-Klumpen kurz abzuschließen. Es war ja schon mal so, dass im MSCI World ein Land eine Riesengewichtung hatte in den 70er, 80er Jahren. Und es war nicht die USA, das war Japan. Mhm. Hat man ja auch gedacht, das ist der neue Markt und diese Bewertungen sind gerechtfertigt auf eine gewisse Art und Weise. Sind wir in einer ähnlichen Situation oder ist da fundamental viel, viel mehr dahinter, hinter den Tech-Giganten aus den USA?
Ehrlicherweise kann ich das gar nicht beurteilen. Also Japan war, soweit ich das weiß, war schon eine sehr starke, sagen wir mal, Blase, ja, oder beziehungsweise eine sehr starke Hype-Phase. Ob das jetzt wirtschaftlich unterfüttert war oder ob das wirklich so eine Spekulationsblüte war, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass einzelne Unternehmen seitdem sich sehr, sehr gut entwickelt haben. Also wenn man sich so Unternehmen wie, was ich, Sony anschaut oder auch die Honda oder solche Unternehmen oder Toyota, die haben sich ja von der wirtschaftlichen Seite her prächtig entwickelt. Die Kurse weiß ich jetzt gar nicht, wo die stehen. Ja, ich bin jetzt echt nicht der Experte für Japan. Aber entscheidend ist doch, wenn ich in einem Investment weltweit investiert bin und so einen Umbruch, also einen Umbruch eines Marktes von meinetwegen Hype zu einer schlechten Phase. Das kann ich rückwirkend im Zweifelsfall sehr, sehr genau identifizieren. Also man kann jetzt sagen, ja, das war doch klar. Der Nikkei, der ist da durch die Decke gegangen, sieht man doch im Chart und schau her, es hat jetzt, keine Ahnung, 30 Jahre gedauert, 40 Jahre, bis der wieder mal annähernd da hingekommen ist. Rückwirkend ist es immer einfach. Ja. Aber wir sind ja nicht, wir haben ja keine Glaskugel. Das heißt, ich komme dann wieder zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist halt eine aktive Entscheidung. Man kann aktiv sich jetzt entscheiden, raus aus Amerika oder massiv reduzieren, rein in Europa. Das kann man machen. Ist halt eine aktive Entscheidung, die mit der man dann sagt, ich glaube nicht mehr, dass die amerikanische Wirtschaft oder die Technologieunternehmen in den nächsten, meinetwegen 10 Jahren, eine gute oder eine bessere Performance nehmen, wie sie jetzt schon mal genommen haben. Das kann man ja machen. Nur man muss sich halt im Klaren darüber sein, dass man dann halt auch mit den Konsequenzen sozusagen leben muss. Und die können ja positiv sein. Aber ich persönlich würde mich halt davon lösen. Der Markt macht das doch eh. Ja, ob ich jetzt dabei bin oder nicht. Und natürlich wäre es immer das Optimum, zum Höchstkurs zu verkaufen und zum Niedrigstkurs wieder einzukaufen. Das perfekte Timing bei so Brüchen innerhalb von bestimmten Branchen oder Ländern. Aber ich glaube, es ist nicht realistisch, das vorausschauend mit einer vollen Gewissheit zu sagen. Und dann ist es eigentlich Glück letztendlich. Eine Glücksentscheidung, ob ich jetzt gerade das richtige Händchen habe oder nicht. Das mag, ich sage jetzt mal, ein Superprofi, ein Asset Manager, der da jeden Tag die Märkte verfolgt, ja, die machen ja auch nicht so massive Entscheidungen, dass sie sagen, so heute gehen wir rein in den USA und morgen gehen wir rein in Europa, sondern da werden die Allokationen um ein paar Prozentchen angepasst. Ja, da sagt man sich jetzt, okay, vielleicht ist Amerika nicht mehr so gut, dann gehen wir in Amerika um 5% runter mit der Gewichtung und gehen dafür in Europa um 5% nach oben. Ja, also das ist wie so ein kleines Steuerrad da, mehrere Steuerräder, wo gedreht werden. Und also als Privatanleger, glaube ich, ist das nicht notwendig und auch nicht praktikabel.
Ja, du hast ja jetzt gerade schon angesprochen mit den Profis, ne? Selbst aktive Fondsmanager tun sich nicht nur schwer, ETFs zu schlagen, sondern es ist nicht möglich, langfristig, ne, in der Breite für die meisten breit gestreuten Fonds.
Ja, ich glaube, da habe ich eine vielleicht nochmal eine ergänzende Meinung zu dem Thema. Also die klassische Aussage ist ja, aktives Management schafft keinen Mehrwert. Ja? Also schafft es nicht, den zum Beispiel Vergleichsindex zu schlagen. Ja. Würde ich sagen, ja, das kann man ja ermitteln und dann sieht man die Zahlen. Ja, gibt es ja ständig Statistiken darüber, genau, oder auch S&P hat so eine Scorecard für Märkte, da kann man ja hier das genau ablesen. Ja. Die Frage ist aber, kommt diese Underperformance, kommt die durch schlechtes Können zustande oder durch hohe Kosten? Meine These ist, dass es im Wesentlichen an den hohen Kosten liegt. Ja, weil aktives Management verursacht beim Handel Kosten, ja, und die Managementleistung wird in der Regel deutlich höher bezahlt als bei einem ETF. Ja. Und wenn ich einfach eine Anlagestrategie habe, die durch meine Aktivität oder meine Kostenstruktur schon mal grundsätzlich, ich sage jetzt mal 1,5% pro Jahr hinter der Benchmark liegt, dann kann ich, selbst wenn ich ein guter Manager bin, und die Benchmark um 0,01% sozusagen nicht schlage, dann habe ich es nicht geschafft, die Benchmark zu schlagen. Aber ich habe den Markt eigentlich um 1,49% in dem Fall outperformed. Mhm. Aber durch meine hohe Kostenstruktur habe ich das quasi dem Anleger wieder weggenommen. Mhm. Ja, ich kenne da keine Zahlen, wie stark die Underperformance ist. Aber das ist halt ein strukturelles Problem. Ja, und ich glaube schon, weil es gibt ja auch jetzt das Thema Aktiv-ETFs im ETF-Bereich, mhm, wo aktive Handelsstrategien in einem ETF-Mantel angeboten werden, der wiederum relativ günstig ist. Mhm. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Da wird man dann nämlich sehen, in 1, 2, 3 Jahren, ob es nicht vielleicht doch aktive Anlagestrategien gibt, die eigentlich einen Mehrwert schaffen, mhm, durch die Expertise der Manager, aber die auch wirklich beim Anleger ankommt, weil eben die Kosten niedriger sind bei den Produkten. Ja.
Aktive ETFs, da zählt jetzt sowas drunter wie von Cathie Wood zum Beispiel, diese ETFs, die sie da aufsetzt, oder auch sowas von Gerd Kommer. Wäre das schon ein aktiver ETF, in dem man diese Faktoren übergewichtet?
Man könnte vielleicht schon sagen, dass das auch ein Aktiv-ETFs ist vom Gerd Kommer. Ja. Aber in der Regel sind Aktiv-ETFs zum Beispiel Anlagestrategien, die versuchen, wie so ein klassischer Fondsmanager aus einem Zieluniversum, sagen wir mal dem MSCI World oder den S&P 500, bestimmte Aktien zum Beispiel wegzulassen, jetzt im einfachsten Fall, weil die bestimmte schlechte Kennzahlen haben, mhm, oder weil die aufgrund ihrer Handelsstrategie, die sie da haben, also nicht würdig sind, sozusagen in das Portfolio zu kommen. Ja. Und durch diese andere Mischung wird halt versucht, eine bessere Performance zu erzielen. Also eine ganz klassische Anlageauswahl von Einzelwerten. Ja, es gibt systematische Ansätze und quantitative Ansätze. JP Morgan hat da zum Beispiel Produkte, aber im Endeffekt hat mehr oder weniger jeder ETF-Anbieter mittlerweile aktive ETFs im Angebot. Ist da jeder gut? Nee. Aber langfristig muss man sich halt dann anschauen, wie die einzelnen Werte, also ob es dann wirklich ETFs gibt, die in mehreren Jahren hintereinander im Idealfall den Markt schlagen. Ich würde jetzt mal unterstellen, ja, das wird passieren, aber nicht unbedingt, weil die vorher schlecht waren, die Strategien, sondern nur, weil die Strategien vorher eine viel zu hohe Kostenquote hatten. Mhm. Aber es ist nochmal ein eigenes Thema, das Thema Active ETFs.
Ja, mein großes Ziel ist es ja, dass mehr Leute in Deutschland investieren. Und um das zu machen, muss es ja relativ einfach sein, weil die wenigsten haben Bock, sich mit Aktien zu beschäftigen, mit Gewichtung nach Marktkapitalisierung oder BIP, das ist ja alles schon dieses Fachgesimpel. Ne? Und ich habe selber auch schmerzhaft erfahren, dass all die ganze Strategie, die man da so aufsetzen kann, dann im Endeffekt ja schlechter ist, obwohl man viel Wissen sich irgendwie angeeignet hat, als wenn man blind einen Allwelt-ETF bespart, ne, mit geringen Kosten. Trotzdem würde ich gerne mit dir kurz darauf eingehen, auf die Entscheidung, wie gewichtet man den Aktienanteil in seinem Portfolio? Mhm. Weil wenn du easy passiv investieren willst, dann ist ja der Hauptteil der Gewichtung nach Marktkapitalisierung, ne? Sprich USA, viel Gewicht drin. Wenn man aber als Privatanleger sagt, ich möchte eine Mischung aus BIP und Marktkapitalisierung machen, wird es schon schwerer, komplexer. Da muss ich dann vielleicht 2, 3 ETFs nehmen. Was ist da deine Philosophie? Ich ahne es, keep it simple, stupid.
Ja, weil, also, die, ich will nochmal ein anderes Thema gerade eröffnen bei diesem Aspekt. Ja? Mhm. Wenn wir sagen, wir investieren in Industrieländer und Schwellenländer, ja, dann ist die Aufteilung der Indizes ja, wo hat das Unternehmen seinen Sitz? Mhm. Also zum Beispiel Apple ist in USA Industrieland und werde gerade das Beispiel suchen.
Tencent in China.
Ja, oder nehmen wir mal Toyota, hat man vorhin, ja, ist zwar auch ein Industrieland, aber ist in Japan, ja. Aber jetzt wissen wir alle, dass Toyota seine Autos auf der ganzen Welt verkauft und wir wissen auch, dass Apple seine ganzen Produkte auf der ganzen Welt verkauft. Also ist es jetzt ein amerikanisches Unternehmen und ist es ein japanisches? Ist
oder Weltunternehmen?
Genau, es sind globale Unternehmen. Das heißt, diese Einteilung nach Ländern macht eigentlich keinen Sinn, sondern wenn, dann müsste man es nach Umsatz, also wo, in welcher Region erzielt das Unternehmen welche Umsätze, ja.
Und dann wird es schon super komplex.
Das ist natürlich super komplex, ja. Und insofern, das siehst du schon, das stößt an eine Grenze. Und deswegen, ich würde mich da wirklich lösen von diesen Punkten. Weil, also, da muss man vielleicht auch nochmal schon, in welchem Status der Investmentgeschichte, der persönlichen Investmentgeschichte bin ich. Ja? Wenn ich jetzt gerade anfange, wirklich, und ich habe noch gar nichts, also ich fange jetzt an zu sparen mit einem Sparplan oder sowas, ja, dann brauche ich mir doch keine Gedanken machen, wie baue ich mir mein Portfolio auf, mache ich Regionen oder welche Regionen da ein Prozent mehr, das ist doch irre, das macht doch überhaupt keinen Sinn.
Ich war voll irre, ne? Ich bin da voll eingeschaut.
Da kann ich ja nichts dafür, was?
Ja, klar.
Aber das macht, ich finde, es macht halt keinen Sinn. Das wäre so, wie wenn man sagt, ich will jetzt mal anfangen zu kochen, ja, und man rennt sofort in Feinkostladen und kauft sich die feinsten Sachen. Das ist doch Quatsch. Ich lerne doch erstmal, wie eine gute Pasta geht. Ja, dann kann ich eine Pasta Bolognese machen, die kann ich mal optimieren, bis es funktioniert. Und dann kann ich mal mich weiterentwickeln sozusagen. Ja, und so würde ich es ähnlich sehen. Also nicht so viel Stress machen, das ist simpel. Und der einfachste Weg, einfach zu investieren, ist in einen ETF, weltweit gestreut, Industrie- und Schwellenländer. Da habe ich, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Werte, vielleicht mehr. Das ist immer ein Unterschied, was die Indizes von Werten haben und was dann die ETFs faktisch drin haben. Aber es spielt auch keine Rolle, ob es jetzt 5.000 oder 6.000 sind. Der ist irrelevant. Einfach nur viele. Ja, viele in allen Regionen. Und ob jetzt, keine Ahnung, Taiwan gerade besser ist als, I don't know, Südafrika oder Indien. Ich kann es nicht entscheiden. Kannst du es entscheiden? Nee, auch nicht. Also alles kaufen am besten. Ja, so. Und dann fängt man mal an zu sparen. Und wenn man dann mal irgendwann mal 10 oder 20 oder 30.000 Euro angespart hat, das ist in der Regel ja, wenn man so einen Sparplan mit ein paar hundert Euro macht, ist ja 3, 4, 5 Jahre oder mehr Zeit vergeht da. Da hat man bestimmte Marktphasen mitgemacht. Da hat man einfach viel gelernt auf dem ganzen Weg. Man hat ein Gefühl auch dafür bekommen, was passiert mit so einem ETF. Ja, dann kann man ja immer noch mal anfangen, so wie wir es vorhin besprochen hatten, dann vielleicht doch nochmal eine Feinjustierung vorzunehmen, nochmal einen anderen ETF. Aber eigentlich gilt da das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe. Ich würde mir dann wirklich eher Gedanken machen, nehme ich Gold, Kryptowährungen, nehme ich vielleicht Anleihen mit rein, also was anderes in mein Portfolio, als jetzt nochmal einen weiteren Aktienmarkt, der nochmal das letzte Quäntchen aus meinem Portfolio raus hat. Macht nicht so viel Sinn aus meiner Sicht. Ja.
Ja.
Du hast aber verschiedene andere, das will ich noch kurz beantworten, verschiedene andere Gewichtungsmethoden gesprochen. Also du hattest selber gesagt, es gibt die meisten Indizes im Marktkapitalisierungsgewichtet. Das bedeutet, dass jetzt salopp gesagt die größten Unternehmen immer das höchste Gewicht haben. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel den DAX anschaut, ich glaube, SAP müsste noch der größte Wert sein. Wahrscheinlich dann Rheinmetall ist jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon unter den Top 3, 4 Werten wahrscheinlich drin. Ja. Also sprich, die größten Werte haben das höchste Gewicht. Eine andere Gewichtungsmethode, ja, zum Beispiel Gleichgewichte, ja, okay, gibt's auch. Da sage ich zum Beispiel bei dem S&P 500, wo die Tech-Werte so stark gewichtet sind, hast du vorhin schon erwähnt, wenn man da jetzt einen gleichgewichteten S&P 500 hat, da hat halt jede Aktie das gleiche Gewicht. Jetzt kann ich es gerade nicht ausrechnen. Wir wissen, dass es dann 100% durch 500 wertet halt, hat jeder Wert, also nicht viel auf jeden Fall, aber es ist gleich verteilt, da habe ich natürlich keine Klumpen. Also das kleinste Unternehmen ist genauso gewichtet sozusagen wie das größte Unternehmen. Gibt dem Index natürlich wieder einen komplett anderen Charakter. Also wenn wir in dem Beispiel jetzt der Tech-Bereich massiv sinken, die Industrie wird tendenziell höher gewichtet sein. Die ETFs haben wiederum ein Problem, die werden sehr oft umgeschichtet, weil sonst hast du ja immer also mit jeder Bewegung einer einzelnen Aktie kann die ja wieder entsprechend stärker gewichtet sein und das willst du ja nicht, also muss man das ständig wieder quartalsweise in der Regel zurücksetzen, da entstehen wieder Kosten. Was haben wir denn noch? Und dann könntest du natürlich auch noch Gewichtungen nehmen nach bestimmten Charakter. Also, dass man zum Beispiel sagt, nur Value-Aktien, also substanzstarke Werte oder nur Growth oder so. Dann kriegt so ein Index natürlich auch wieder einen anderen Charakter. Ja. Aber da merkst du schon, wenn ich jetzt die Entscheidung treffen müsste, gleichgewichtet, also dann treffe ich die Entscheidung, die klassische Industrie höher gewichten als die Technologie. Oder ob ich die Entscheidung treffe, jetzt in Value zu investieren oder jetzt in Growth-Werte. Das sind eigentlich alles strukturell unterschiedliche Portfolien danach, also die Werte, die ich investiere, sind einfach anders. Ja, in dem einen sind es Industriewerte, in dem anderen eher Substanzwerte, in dem anderen sind es eher Wachstumswerte, also doch vielleicht Technologie. Und das ist eine aktive Entscheidung schon wieder, weil ich hier irgendeine Entscheidung treffe, wo ich glaube, das wird besser sein als der Schnitt. Ja, und deswegen würde ich das nicht machen und die Energie, wenn dann auf die richtige Allokation, also andere Anlageklassen.
Alright, wir einigen uns auf Keep it simple, stupid.
Ja.
Dann lass uns aber mal drauf
ein. Ich habe noch kurz schon eine Ergänzung, das ist auch nochmal ganz spannend. Ich war letzte Woche in Zürich und da habe ich einen Vortrag gehalten.
Aber auch Börsentag oder so?
Ja, genau, Börsentag war da. Und da habe ich mir überlegt, was mache ich? Und dann habe ich gedacht, der Titel war 3 ETF-Portfolios, welches ist das Beste? Ja, und das passt, es fällt mir jetzt gerade ein, das passt eigentlich sehr gut dazu. Ich habe ein Portfolio aufgesetzt, das hat nur den MSCI ACWI IMI ETF drin. Also breit gestreut Industrie, Schwellenländer, Large, Mid und Small Cap Werte, also große, mittlere und kleine. Also ein ETF ist eigentlich gar kein Portfolio, sondern ist nur ein ETF. Das zweite Portfolio hatte Industrieländer und Schwellenländer, 2 ETFs, also World und Emerging Markets mit einer Gewichtung, glaube ich, von 88% und 12%.
Mhm. Also marktkapitalisiert.
Genau. Und das dritte hatte Regionen. So ein bisschen wie deins, glaube ich, ja, was du mir vorhin gezeigt hast. Also da war drin Amerika, Europa, Japan, Pazifik ohne Japan, Kanada und Emerging Markets. Mhm. Ja. Die Gewichtung weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, aber regionenbasiert, ja. Und der Witz war, alle 3 Portfolien sind, das eine hat ein ETF, das eine 2, das andere 6. Und nachdem ich das dann erfasst hatte, und durchgerechnet habe, minimale Abweichungen, fast identische Rendite, fast identische Gewichtungen, fast identisches Risiko. Also wirklich minimale Abweichung. Das ist ja ein gutes Beispiel. Ja, alle 3 liefern quasi das gleiche Ergebnis. Bei dem einen habe ich ein ETF, bei dem anderen habe ich 6 ETFs. Sondern es ist natürlich signifikant einfacher, ein Portfolio mit einem ETF zu betreuen, weil da kann ich zielgerichtet sparen. Ich kann Rebalancing brauche ich gar nicht machen. Ja, also weißt du, ich meine, das ist viel einfacher als das andere. Das andere klingt fancier. Ach, da habe ich, weil da, ich weiß noch, 3% Kanada-Gewichte. Mhm. Ich meine, ja, das bringt das gleiche Ergebnis sozusagen wie das ein ETF-Portfolio, aber es ist doch irrelevant, ob man jetzt 3% separat nochmal in Kanada gewichtet, nur um den Nordamerika-Anteil da so ein bisschen besser auszubalancieren.
Mhm. Kann ich verstehen. Ja, guter Punkt, wichtiger Punkt. Das ist auf jeden Fall was, wo ich auch persönlich noch einfach verinnerlichen muss. Ich glaube, jetzt wo du es sagst, es ist halt auch nicht die Stellschraube, die man dreht, um langfristig das Riesenportfolio zu haben. Wichtig ist machen und dann vielleicht eher in sich selber investieren und gucken, dass man sich weiterbildet, einen Job macht und dadurch mehr investieren kann, ne? Anstatt sich zu verkünsteln.
Ja, ich meine, schau mal, wenn du, sagen wir mal, wir spulen jetzt heute 10 Jahre in die Zukunft, ja, und dann würde man jetzt heute die Performance des Marktes oder der Märkte anschauen, dann wird es auf jeden Fall irgendeinen Markt geben, der eine richtig krasse Performance gehabt hat.
Was ist dein Aktientipp? Welcher Markt wird krass performen?
Kann ich dir nicht beantworten, weil ich es weil ich es A nicht weiß und mir es auch vollkommen irrelevant ist. Ja, weil China, Indien, ich habe keine Ahnung. Ja, Argentinien könnte spannend sein, ja, in den nächsten 10 Jahren. Aber I don't know, ich weiß es nicht. In Argentinien kannst du auch nicht gescheit investieren. Also
vielleicht werden die auch wieder pleite dann.
Who knows? Ja. Irrelevant. Spielt keine Rolle, weil ich es eh nicht, ich kann es, das ist pures Raten, ja. Aber der Punkt ist, wenn in 10 Jahren wird irgendjemand kommen und sagen, es war doch absehbar. Ja, es war doch absehbar. Die Signale waren doch eindeutig, dass der Bruch zwischen Amerika und Europa und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich, wenn man heute drauf schaut, man sieht in Europa Schwierigkeiten, Bürokratie und so weiter. Amerika scheint ja viel flexibler und dynamischer. Da gibt es aber auch wieder Probleme mit Amerika aktuell, die ganz politischen Wirren und insgesamt die Spaltung der Gesellschaft. Das kann ja auch ganz böse irgendwie enden. Du siehst, es gibt immer ganz massive Pros und ganz massive Kontras. Ich traue mir nicht, die zu entscheiden. Ja, und ich bin aber auch kein Analyst oder kein Volkswirt oder sonst irgendwas. Ja. Sind wir draußen, aber auch alle nicht. Ja, also keiner hat die Glaskugel. Ja, es ist immer nur ein Schätzen und ein Abwägen. Und dieses Spiel würde ich als Privatanleger einfach nicht mitmachen.
Ist eigentlich für mich so typisch Mensch, dass man dann so eine Geschichte erzählt, wie man an den Punkt hingekommen ist, egal ob im Leben oder jetzt wirtschaftlich, ne? Und diese Geschichte muss dann Sinn machen, aber rückblickend halt, ne? Aber davor, wer soll es wissen?
Ja.
Okay. Portfoliogewichtung. Aktienanteil haben wir simpel, ja. Wie macht es Sinn? Ab welchem Punkt baut man andere Bausteine zu einem Aktienportfolio dazu? Vielleicht können wir einfach mal so das typische Leben von einem Anleger durchgehen. Mhm. Sagen wir, der ist jetzt Mitte 20, fängt an zu investieren. Erstmal nur ACWI, IMI. Ab welchem Betrag oder ab welchem Alter macht es Sinn, sich Gedanken zu machen, was anderes reinzutun? Und wenn ja, welche Gewichtung dann auch?
Also die Kernfrage ist immer, warum sollte ich, also unterstellen wir mal, auch in den nächsten 100 Jahren wird eine Aktienanlage die beste Rendite haben, mit Schwankungen, aber unterm Strich den höchsten Ertrag versprechen.
Das ist schon auch deine Sichtweise auf.
Ich sage mal so, es war die letzten 100 Jahre, warum soll es jetzt nicht die nächsten 100 Jahre so sein? Oder zumindest hätte ich jetzt keinen Anlass zu sagen, ich weiß es besser, dass es nicht so ist. Weißt du, wie ich meine? Also keine Ahnung. Ja? Ich würde jetzt mal sagen, wir arbeiten mal mit dem, was wir wissen, ja, und schauen mal. Und ich gehe jetzt mal nicht auf so ganz spezielle Anlageklassen, Trade Republic mit Private Equity und so weiter, halte ich auch nicht so viel davon, habe ich einen Podcast letztens gemacht dazu, sondern wir bleiben mal bei Aktien, wir bleiben mal bei Anleihen, wir bleiben mal bei Rohstoffe, da würde ich im Wesentlichen eher Gold sozusagen sehen und ich würde noch Kryptowährungen dazu sehen. Schaut mir jetzt die historischen Renditen an, der letzten, keine Ahnung, also bei Krypto hast du ja noch nicht so eine lange Historie, aber dann ist erstmal Aktien wahrscheinlich das, was am längsten verfügbar ist, langfristig die höchsten Ertrag bringt. Aha. Dann kommen Anleihen. Dann haben wir Rohstoffe, da würde ich jetzt mal, wie gesagt, nur Gold nehmen und Kryptowährungen. Kryptowährungen ist halt sehr jung im Verhältnis zu den anderen Anlageklassen, hat eine traumhafte Rendite gehabt, aber auch extreme Schwankungen. Aha. So, und jede dieser Anlageklassen erfüllt ja eine bestimmte Funktion sollte eine bestimmte Funktion in dem Portfolio erfüllen. Also Aktien sollen langfristig den höchsten Ertrag bringen, also für die Vermögensaufbau sorgen. Anleihen sollen das Ganze stabilisieren, auch einen Ertrag erwirtschaften, aber stabilisieren. Gold, würde ich jetzt mal sagen, soll schützen, wenn auf der Papierseite, also auf der Geldseite, Anleihenseite, da irgendwas schief läuft, dann ist es gut, noch mal ein bisschen Gold zu haben, weil das dann in der Regel halt entsprechend nach oben geht. Und Kryptowährungen würde ich jetzt mal insofern ausklammern, sondern würde das eher so beantworten, da sollte sich jeder mal überlegen, ob man das jetzt beimischt, sein Portfolio oder nicht. Und wenn, dann würde ich das mit 5% gewichten und dann wirkt es aufs Portfolio entsprechend.
Wie machst du es persönlich?
Ich habe ungefähr 5%, Kryptowährungen im Gesamtportfolio. Also in allem liquiden Vermögen, was wir haben, sind 5% Kryptowährungen und ungefähr 10% Gold. Aha. Wir selber haben aktiv keine Anleihen, wir haben eine Cashquote.
Wenn du von mir sprichst.
Mit meiner Frau.
Oh ja, okay.
Und
Jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Ihr habt keine Anleihen, aber
was? Cash, also es liegt dann auf dem Tagesgeld.
Ich verstehe.
Bei uns. Ja. Und dann Aktien.
Okay. Ja.
Und dann habe ich, wir selber haben noch Immobilien und natürlich die Firma hier. Mhm. Ist tendenziell eher offensiv, würde ich mal sagen. Ja, das Ganze können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen, was wir gerade überlegen auch und so. Mhm. Genau. Aber wie gesagt, nochmal kurz zurückzukommen. Ja. Diese Anlage, das haben alle eine bestimmte Bedingung. So, und ja, deine Frage war ja, für wann, was, nee, zu welchem Zeitpunkt ist sozusagen was das richtige Portfolio? Ja, ja? Und das hängt damit zusammen, was ich als Anleger einfach brauche. Ja, das kann, also es, zum Beispiel, ja, mein Vater, der ist 88, der hat nur Aktien. Wenn ich zu dem sage, Papa, mach mal ein bisschen langsamer, so ist mir doch wurscht. Wenn ich sterbe, erbt ihr das. Das ist immer seine Aussage. Ja? Der hat auch Spaß dran. Ja? Der braucht aber auch nicht das Geld, weil nur mit seiner Rente und sonstigen Einkommen kommt er gut über die Runden. Deswegen kann er da risikoreich agieren. Dem ist es auch im Zweifelsfall wurscht, wenn die Aktienmärkte stärker fallen, weil dann habe ich das irgendwann mal in der Backe oder habe ich immer einen Bruder. Ja? Also du siehst schon, eigentlich laut Lehrbuch müsste ein Rentner einen Großteil seines Geldes sicher investieren, damit er davon leben kann. Aber wenn man das nicht braucht, wenn man ein entsprechendes Einkommen oder eine hohe Rente hat, dann ist ja der Bedarf bei dem Anleger gar nicht da. Also es kommt einfach individuell darauf an, was ist für einen gut. Ein junger Mensch, der noch ganz neu an der Börse ist, der vielleicht noch gar nicht das Gespür hat, was es bedeutet, wenn Aktienmärkte mal um 30% fallen. Ja, also nimm mal, du hast 5.000 Euro angespart, 100 Euro monatlich über 50 Monate oder so, ja, vier Jahre. Und plötzlich fällt der Markt um 50% und dann sind 2.500 wieder weg. Wie geht's dir damit? Ja, das muss jeder selbst für sich beantworten. Der eine sagt, mir egal, spare ich weiter, Cost-Average-Effekt und ich lasse es laufen. Ein anderer sagt, what the fuck? Ja, das geht so nicht. Ja, und der müsste oder diese Person müsste dann einfach etwas konservativer investieren. Ja, und dieses Gespür, da muss man in sich selber, glaube ich, ein bisschen reinhören, was einem wichtig ist. Was bedeutet das, ja, anders, also voll Aktien oder mit Aktienanleihen zu investieren? Das bedeutet ja immer zwei Sachen. Also A, ich reduziere mir, wenn ich jetzt ein Portfolio habe, Aktien und Anleihen, je nachdem welche Mischung, ich reduziere mir einfach die Rendite. Die langfristige Rendite wird sinken. Auf der anderen Seite reduziere ich mir aber auch die potenziellen Verluste, die in einer Abwärtsphase realisieren können, eintreten können. Also Beispiel, ich habe 100% Aktien, der Markt fällt um 50%, da wären aus meinen 100 Euro 50 Euro. Ja? Investiere ich jetzt 50 Euro in Aktien, 50 Euro in Anleihen und der Markt fällt um, also die Börse, der Aktienmarkt fällt um 50%, dann fällt die eine Hälfte 50 auf 25. Anleihen sollten stabil sein, vielleicht ein bisschen steigen, halten wir sie mal stabil, bleiben also bei 50. 50 plus 25 ist in der Summe 75. Das heißt, in so einer Phase, wo der Aktienmarkt dann um 50% gecrashed hat, hat mein Portfolio nur 25% verloren. Also es hat mich nach unten geschützt. Nach oben habe ich natürlich auch weniger Renditechance langfristig. Und das muss jeder für sich selbst überlegen. Und auch aus der Praxis heraus vielleicht noch ein Thema, was ich vielleicht auch nicht so, wie soll ich sagen, Lehrbuch ist mäßig ist die Aussage. Aber es ist doch ein Unterschied, wenn ich heute, sagen wir mal, ich bin ein junger Mensch und ich habe 10.000 Euro investiert und ich verliere 5.000 Euro, weil der Markt richtig kracht. 5.000 Euro ist eine Menge Geld, aber wenn ich jung bin, kann ich das eigentlich auch nochmal zurücksparen. Ja, also ich meine, ich habe da eine lange Zeit, vielleicht kann ich meine Sparrate erhöhen oder mein Gehalt steigt über die Jahre. Das ist sehr wahrscheinlich, dass ich das wieder zurücksparen kann. Wenn du jetzt aber im Alter bist, meinetwegen du stehst 5 Jahre vor der Rente und du hast eine 500.000 zum Beispiel angespart schon in deinem Leben, willst du das Risiko eingehen, dass du bei 50% Verlust 250.000 Euro verlierst? Ja, und wenn das dann nämlich, warum auch immer, nicht wieder zurückkommt, dann hast du echt ein Problem, weil dann du brauchst das Geld im Zweifelsfall im Alter. Der Markt, meinetwegen, steigt aber nicht über die nächsten 10 Jahre. Ja, also sprich, dein Geld kommt nicht wieder zurück. Ist ein Riesenrisiko für dich persönlich, weil das bedeutet nämlich, wenn du jetzt von diesem Geld dann lebst und dir da jeden Monat was rauszahlst, dass es einfach viel schneller weg ist, das Geld. Ja, die Substanz ist ja schon um die Hälfte niedriger und dann entnimmst du noch. Das heißt, das reicht meinetwegen nur noch x Jahre und du hast aber eigentlich mit 20 Jahren gerechnet. Und dieses Risiko, will ich das oder kann ich das als Rentner eingehen? Und wenn ich dann sage, nee, das kann ich auf gar keinen Fall eingehen, weil ich brauche das Geld bis zu meinem Lebensende, sonst schlafe ich auf der Straße, dann ist die Antwort, was für ein Portfolio wäre für die Person geeignet, die muss sein, so hoch wie möglich in Anleihen oder in andere konservative Anlageklassen, damit du einfach nicht das Risiko hast, dass dein Geld weg ist. Mhm. Ja? Und es ist total schmerzhaft, sage ich dir ganz ehrlich, weil natürlich, du siehst dann am Markt, Aktienbörsen steigen 5% und so weiter und du bist nicht sozusagen mit dabei, ja, weil du hast ja dann in diesem Szenario, wenn du so ein Vermögen aufgebaut hast über Jahrzehnte, dann hast du ja eine Skin in the Game im Kapitalmarkt. Das ist eine total schwierige Entscheidung, dann zu sagen, nee, Schichte um und ich nehme das Risiko aus, ja. Aber so müsste man vorgehen, weil die Leute aus meiner Sicht unterschätzen massiv das Risiko, was sie eigentlich mit ihrer Geldanlage fahren, weil man immer nur auf die potenzielle Karotte schaut. Was für eine Chance habe ich? Ja? Mhm. Aber das Risiko, das wird gerne mal ausgeblendet. Und das, wenn man da einfach ein bisschen versucht, sich selbst zu disziplinieren und ein bisschen mehr auf den Risiko schaut, dann ist es, glaube ich, für die meisten Leute besser. Ja.
Ja.
Und das beantwortet dann vielleicht nicht so ganz direkt die Anfrage wie mit 20 Jahren 100% und mit 50 Jahren 60%. Da gibt es ja auch so Faustregeln, Lebensalter, 100 minus Lebensalter ist Aktienquote. Also wenn du 60 bist, 100 minus 60 ist 40, dann solltest du 40% Aktienquote haben. Ja. Wirklich eine Faustregel, die aber meiner Meinung nach nichts mit dem persönlichen Risikosituation zu tun hat. Ja.
Ja.
Es hat sehr viel mit Selbsteinschätzung und mit persönlicher Risikotoleranz zu tun.
Ja, ich merke das bei mir, wenn ich mich in ein neues Thema reinarbeite und sag mal, ETF-Portfoliostrategie hat bei mir richtig im Detail angefangen vor 5 Jahren, dann helfen dir am Anfang so feste Regeln, wie dir jemand sagt, 100 minus Lebensalter oder wenn du in Rente gehst, kannst du jedes Jahr 4% entnehmen, so kannst du planen. Und es hilft, wenn du eben noch nicht vom Kopf her das weißt, was es zu wissen oder zu erfahren gibt. Nicht dieses Wissen auf dem Papier, sondern das umzusetzen und zu spüren, ne? Wie ist es, wie fühlt es sich an? Und die Antwort ist dann, wie wir bei unserem letzten Interview auch schon hatten, was mir jetzt gerade kam, sehr ungewiss. Die ist nicht in dem Extrem, die ist auch nicht hier, die liegt irgendwo in der Mitte. Und in manchen Situationen eher da und in manchen da.
Ja.
Es ist ein bisschen unbefriedigend, aber so ist es wahrscheinlich auch in der Börse dann, ne?
Ja, ne, ich kann auch ganz was Konkretes sagen. Ja. Ich kann sagen, junge Leute 100% Aktienquote, einfach mal laufen lassen. Ältere Leute eher konservativer, vielleicht ein 60-40 Portfolio, also ja. 60% Anleihen, 40% Aktien. Aber das Beispiel mit meinem Vater zeigt ja, dass es nicht auf jeden passt. Ja,
ja.
Und dann ist es eigentlich egal, was ich sage, weil es kommt am Ende immer auf meine persönliche Situation drauf an. Das Wichtige ist ja eigentlich eher zu verstehen, dass wenn ich Aktien und Anleihen, um jetzt mal bei den beiden Anlageklassen zu bleibe, ja, unterschiedlich gewichte, dass dann auch ein unterschiedlicher Ertrag rauskommt, aber auch ein unterschiedliches Risikoprofil. Ja. Und dann, das ist ja eine total wichtige also Aussage und ein Lernelement, sage ich mal. Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich das ja so mischen, wie ich mich wohlfühle. Ja? Und das ist einfach individuell. Ja? Und dann nochmal rückwirkend, kann ich, wenn wir jetzt heute zurückschauen, was war in den letzten 10 Jahren das beste Portfolio, dann war es wahrscheinlich ein 100% Aktienportfolio. Super, das ist toll, dass wir das wissen, aber das ich weiß es nicht, wie es in den nächsten 10 Jahren ist. Ne? Also da macht es eigentlich keinen Sinn und dann kann man sich halt an bestimmten Regeln oder Faustregeln oder Erfahrungswerten orientieren und letztendlich kommt es dann immer auf, ich will nicht, es kommt immer aufs Gleiche an. Es geht darum, unterschiedliche Anlageklassen zu gewichten, die haben unterschiedliche Vor- und Nachteile und je nachdem, wie ich die mische, glättet sich die Wertentwicklung. Ich kann High-Risk fahren und wenn es funktioniert, super, dann habe ich den höchsten Ertrag. Wenn es nicht funktioniert, habe ich brutale Schwankungen. Und das Schlimmste ist ja in so einem Fall dann, dass ich unten irgendwie aus Angst verkaufe, nämlich ganz draußen und dann dann ist es komplett in den Brunnen gefahren, fallen sozusagen das Kind. Am Ende muss es einfach jeder sich für sich selbst irgendwie überlegen. Ne?
Ja.
Und das Schöne ist ja, wenn ich mich nicht damit beschäftige, welchen Markt, wie, wo ich gewichte, dann kann ich den Fokus genau auf diese Frage lenken, die wir gerade besprochen haben. Weil das ist aus meiner Sicht eigentlich die entscheidendere Frage. Wie baue ich, habe ich schon vorhin gesagt, mein Portfolio auf, dass es mich langfristig ans Ziel bringt?
Mhm.
Und ob das jetzt mit 6,8, 6,9 oder 5,7 ist erstmal meiner Meinung nach erstmal wurscht, weil ich so will ja sicher ans Ziel kommen.
Ja. Ja. Ja, also Risiko an der Börse.
Wie alt bist du eigentlich?
Ich bin 28.
Ah, ich bin 51 oder ich werde 51. Dann hast du eine andere Sicht auf die Dinge natürlich.
Ja. Ja. Ja, das Thema Risiko und Einordnung. Was ist Risiko an der Börse? Ist Risikoschwankungen, wie wir es jetzt schon hatten, ne? Ich finde aber, das größte Risiko ist halt einfach nichts zu machen. Gerade jetzt für junge Leute in meinem Alter. Weil da geht es dann in den Nachrichten oder in der Gesellschaft, die sich nicht mit Investieren beschäftigt. Heißt Aktien, Risiko, Spekulation, Totalverlust, Börsenkrise. So diese Buzzwords kommen und die Leute schauen und Angst, ne? Aber das viel größere Risiko ist ja gar nichts zu machen. Und ich denke mir dann lieber, hey, jetzt investiere ich lieber in weltweit gestreute ETFs, also in Firmen, die ich jeden Tag benutze. Und dann crasht das Ding, wenn ich 60 bin, um 50%. Statt dass ich mir von meinem Strukturvertriebler von nebenan irgendeine Lebensversicherung aufquatschen lassen habe und dann 2% über die Jahre hatte, dann habe ich ja mit meinem Risikoprodukt
trotzdem mehr, ja.
Bedeutend mehr.
Ja, ich meine, viele, also da in dieser ganzen Argumentation, Börse ist schlimm, sage ich jetzt mal, Aktie ist nichts, da gibt es ja so viele, würde ich sagen, Vorurteile und letztendlich Unwahrheiten.
Mhm.
Und am Ende oder unterm Strich ist es für mich Folgendes, ja. Die Wirtschaft und die ganze Welt besteht aus einer großen Wertschöpfungskette, sage ich jetzt mal, ja. Die setzt sich zusammen aus einem einzelnen Individuum, mir, dir, und wir konsumieren, wir brauchen irgendwas, wir brauchen einen neuen Pulli, wir brauchen, keine Ahnung, Essen, ja, wir wollen irgendwo leben, ja. Und all diese Sachen, diese ganzen Güter können nur bereitgestellt werden, wenn andere in dieser Wertschöpfungskette das halt zum Beispiel jetzt produzieren, ja. Der Rohstoff muss produziert werden, die Rohstoffe müssen fabriziert werden in ein Produkt, dann muss es irgendwo verkauft werden, so. Also und dann braucht man Banken, um das zu finanzieren und so weiter. Das hängt ja alles quasi miteinander zusammen.
Ja.
Und wenn ich jetzt sozusagen die Aussage treffe, Börse ist Zockerei, dann sage ich ja eigentlich, meiner Meinung nach, wirtschaften macht keinen Sinn, ja. Weil das ist, glaube ich, halt falsch, weil die Unternehmen, die sind ja nur deswegen da, weil sie, keine Ahnung, eine Fabrik gebaut haben und das Geld für diese Fabrik nicht von der Bank bekommen haben, sondern von Tausenden von Anlegern bekommen haben, die an das Konzept geglaubt haben, die dem Unternehmen dann die Aktien abgekauft haben, das Unternehmen das Geld bekommen hat, damit die Fabrik bauen konnte, um Produkte herzustellen, die dann wieder die Bürger oder die Menschen kaufen weltweit, ja.
Ist ja eigentlich auch voll die Demokratisierung. Wenn man sagt, ich kann mir Aktien kaufen, ich kann mich daran beteiligen, nicht die bösen Firmen verdienen Geld an uns, sondern mir gehört auch ein Teil.
Genau, und deswegen, das ist ein so guter Punkt, deswegen verstehe ich zum Beispiel die Argumentation von linken Parteien nicht, die dann immer so schimpfen sozusagen, der böse Kapitalismus und der kleine Mann und so weiter, ja. Es ist doch genau das Gegenteil. Ich meine, jeder kann sich ja, also jetzt sowieso mit dem ETF, du hast selber gesagt, 100 Euro in ETF, ich bin in 1700 Aktien weltweit investiert. Das ist die purste sozusagen Beteiligung am Gemeinwohl sozusagen, die man machen kann. Also jeder kann sozusagen mit kleinen Beträgen mitspielen und natürlich, keine Ahnung, gibt's zig Beispiele, wo Anleger betrogen werden, wo Riesenblasen entstehen und so weiter. Ja, das ist der Punkt ist, an der Börse ist es extrem sichtbar, weil es ja jeden Tag irgendwie bewertet wird. Deswegen findet man immer irgendwie welche Beispiele. Aber wenn man sich mal von diesem Lärm sozusagen löst und es betrachtet, was das ist, eine Aktie ist Eigenkapital. Also ich gebe einem Unternehmen Eigenkapital. Dafür bin ich Anteilsinhaber Und das andere Stück ist Fremdkapital, das sind Kredite. Also der Bank kann einen Kredit vergeben, aber ich, wenn ich eine Anleihe kaufe, vergebe dem zum Beispiel dem Unternehmen oder dem Staat einen Kredit. Ja? Und das Geld, was da jeweils investiert wird, wird vom Unternehmen, wenn wir es jetzt mal nehmen an, Siemens gibt eine Aktie aus und Siemens gibt eine Anleihe aus. Ja? In beiden Fällen nutzt Siemens das Geld, um irgendetwas zu finanzieren. Sagen wir mal vereinfacht eine neue Fabrik. Ja, wird eine neue Fabrik hingestellt für eine Milliarde, die wiederum irgendwelche Produkte herstellt. Und das ist ja grundsätzlich eine tolle Sache, wenn ich als Anleger mich daran beteiligen kann, mit meinem ganz kleinen Vermögen, was ich habe, um eben dem Unternehmen die Wertschöpfung sozusagen, das Kapital für diese Investition zur Verfügung zu stellen, um dann indirekt damit zu profitieren. Und ob ich das jetzt mit höheren Risiko in Form einer Aktie oder mit etwas mehr Stabilität in Form einer Anleihe mache, das kann ich mir dann quasi selber aussuchen, sozusagen als Anleger. Ja. Und natürlich, wenn ich das nur in ein Unternehmen mache, ist es hochrisikoreich. Ja, Siemens ist das vielleicht eine Ausnahme, weil es ein Weltkonzern ist, aber trotzdem ist ein Unternehmen. Wenn ich das jetzt aber über einen ETF in tausende Aktien mache, dann ist es ja überhaupt nicht mehr risikoreich, ja, weil das so breit gestreut wird. Und am Ende stelle ich mit meinem kleinen Anteil der Wirtschaft Kapital zur Verfügung, damit die Wertschöpfung betreiben kann, jetzt salopp gesagt. Ja. Und wir alle Bürger profitieren davon, indem wir Produkte konsumieren können, indem wir günstigere Produkte konsumieren können. Und warum das schlecht sein soll, ja, aber das erschließt sich mir nicht. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Und deswegen, da werden immer so komische Beispiele rausgezogen, die bösen Spekulanten oder im Immobilienbereich ist es doch genau das Gleiche, die bösen Immobilienspekulanten. Ja, aber wenn kein Investor eine Wohnung baut, dann gibt es gar keine Wohnung, ja? Ja, weil es gibt ja keinen gemeinnützigen Wohnungsbauer sozusagen, der das nur so macht, weil er halt Spaß dran hat am Bauen, sondern am Ende muss man ja irgendwie Geld verdienen, damit das Investment, was man getätigt hat, sich irgendwann mal irgendwie rechtfertigt, ja? Und warum das alles schlecht sein soll, verstehe ich nicht.
Im Moment sind ja knapp 20% der Deutschen am Aktienmarkt investiert, in Amerika sind es knapp 60%. In Deutschland war die Aktienquote zum Dotcom-Crash bei 12-13%, ist dann gefallen auf 8, jetzt sind wir bei knapp 20. Ich nehme schon wahr, in meinem Umfeld, egal was die machen, irgendwie Aktien ist mehr im Fokus, überall ist Werbung, Scalable, Trade Republic, ne? Mehr Finanz-Content-Creators sind da. Ich habe schon das Gefühl, wahrscheinlich auch die Hoffnung, dass dieser Aufschwung irgendwie nachhaltig ist. Wie ist deine Einschätzung dazu? Wie kriegen wir es in Deutschland hin, den Leuten das dass die Leute das wollen, Anteilseigner zu sein an der Firma? Wird sich das durchsetzen? Wird die Aktienquote steigen? Was denkst du?
Ja, ich glaube, das Problem ist, dass wenn Anleger in der Masse aktiv werden, dann werden sie aus Gier aktiv. Also zum Beispiel, ich habe damals noch, da habe ich bei der Bank gearbeitet, den Telekom-Börsengang. Ja, und diese ganzen Börsengänge, die danach kamen. Hat
sich bis heute noch nicht erholt, oder?
Ja, ich habe, glaube ich, mal gelesen, dass wenn du die Dividenden bei der Telekom reinrechnest, dann passt es wieder. Aber trotzdem ist natürlich nicht vergleichbar wie mit der Entwicklung von Apple zum Beispiel oder so. Ja. Aber der Punkt ist, die Leute lassen sich von Renditeversprechen sozusagen locken, ja, und blenden das Risiko oft aus. Weil es ist total. Also allein, ich ärgere das immer, wenn ich manchmal was lese oder man hat ja lesen können, Menschen haben 50.000 Euro in Wirecard investiert und haben alles verloren. Dann frage ich mich immer, wie bescheuert kann man einfach sein? Ja, also wirklich, das meine ich ganz hart. Wenn ich eine Million habe und ich investiere 50.000 in Wirecard, okay, ja, dann ist es fast wurscht, ob das jetzt weg ist oder nicht, weil die restlichen 995.000 wir irgendwie das ausgeglichen haben oder so. Ja, oder ich habe einen kleinen Tipp, aber das ist schon wieder. Aber wenn ich all mein Geld, was ich habe, und da gab es ja so Stories, in eine Aktie investiere, in ein Wertpapier, das spielt gar keine Rolle. Ich könnte auch mein ganzes Geld in ein Magazin investieren. Das ist aber einfach bescheuert. Ich meine, das ist doch, macht man halt einfach nicht. Mhm. Und da frage ich mich, also was passiert da mit jemandem, der so eine Entscheidung für sich trifft? Warum macht er das oder der oder die? Ja, warum macht man das? Das macht man doch nicht. Also ich nehme doch nicht mein ganzes Geld und putte das in eine einzige Geschichte rein mit der Hoffnung, oh, da werde ich reich oder so. Da muss es ja einem so, ich kann ja auch nicht, wenn jemand, also da ärgere ich mich auch drüber, wenn jemand zum Beispiel nur Cola trinkt und sich dann wundert, wenn er 30 ist, also 200 Kilo hat. Weil das kann nicht sein, verstehe ich nicht. Also das muss man doch irgendwie, da muss es doch ein Grundverständnis, es fehlt dann wahrscheinlich eher an einem Grundverständnis, gehen wir wieder zurück zur Aktie, an dem Thema Risiko. Ja, ich lasse mich blenden von irgendwas und blende komplett das Risiko aus. Und darum geht's. Geldanlage, es geht aus meiner Sicht nur darum, Risiken richtig zu managen. Und die Leute legen den Fokus meistens auf die Rendite. Aber die kommt von alleine, die Rendite. Die kommt nämlich in dem Maße, wie ich mein Risiko manage. Um in dem Portfolio-Kontext nochmal zu bleiben, wenn ich ein konservatives Portfolio habe, dann habe ich wenig Risiko, aber ich habe auch natürlich wenig Ertrag. Wenn ich es offensiver mache, habe ich wahrscheinlich einen höheren Ertrag, aber habe auch höheres Risiko. Und wenn die Leute sagen, oh, da gibt es 14%, das mache ich, geil, 14%, aber das Risiko gleichzeitig ausblende, dann fehlt halt eine ganz wichtige Komponente. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Es ist bei oft so, dass es dann auch so, gibt es Genussscheine, die haben 8-9%, die Leute, ja, kaufe ich super. Und dann wundern sie sich, wenn es plötzlich pleite geht und das ganze Ding in die Luft fliegt, ja, weil Anlegerbetrug und so weiter. Würde nie passieren, wenn man mehr den Fokus auf Risiko legt und einfach, das heißt nicht risikoavers, das heißt jetzt nicht, ich gehe nicht in den Aktienmarkt.
Aber eine bewusste Entscheidung, welches Risiko bin ich bereit zu.
Und was für einen Ertrag erwarte ich dafür eigentlich? Und welche Erwartung oder welches, was heißt es in der Summe meines Vermögens eigentlich? Das ist eigentlich die zentrale Frage.
Ja. Ja.
Du kannst ja auch, deswegen habe ich auch überhaupt gar kein Problem zu sagen, kauf Kryptowährungen. Natürlich, macht total Sinn. Das ist eine Anlage.
Wie heißt das, die Kryptowährung im Moment?
Kenne ich mich nicht aus, ich würde immer Bitcoin sagen.
Ja, okay.
Aber der Punkt ist, ich würde jetzt nicht sagen, kauf keine Kryptowährungen. Ja? Ich würde aber auch nicht sagen, hau alles in Kryptowährungen. Nein, ich sage, in ein ausgewogenes Portfolio, was einen bestimmten Charakter hat, der zu mir passt, kann ich durchaus Kryptowährungen investieren. Warum auch nicht? Ja? Muss ich nicht, ich kann. Aber ich sollte halt nicht 50% in Kryptowährungen, weil das ist halt einfach viel zu risikoreich. Aber 5 oder 3 oder 4% macht Sinn. Und wenn ich jetzt aber nur 10.000 Euro habe, würde ich jetzt sagen, investiere 500 Euro in Kryptowährungen, würde ich sagen, nee, lass es, weil das macht dann auch keinen, also das in effektiven Euros macht es keinen Sinn. Ja?
Lassen wir mal kurz auf Risikomanagement eingehen. Schwankungen kann man ausgleichen mit Anleihen. Ja? Jetzt hatte ich letztens auch in der Familie den Fall, da hat jemand geerbt, einen relativ großen Betrag, und er wollte das Geld zwischenparken, bevor er eine Entscheidung trifft, wie investiere ich es. Ja? Also hat der so zu seinem Bankberater hingegangen und hat Staatsanleihen gekauft. Jetzt erstmal nicht schlecht. Ne? Aber die waren nicht in unserer Währung, nicht im Euro, sondern in Dollar. Und ich habe ihm dann gesagt, pass auf, wenn du das machst, das muss ja risikofrei sein, weil das ist ja der sichere Teil. Da wollen wir jetzt nicht spekulieren, geht der Dollar hoch oder runter und was macht der im Vergleich zum Euro? Magst du das mal ausführen, warum es wichtig ist, auch beim risikofreien Anteil dann in seiner Währung zu bleiben?
Ja.
Weil ich habe bei euch gesehen, ihr habt ja das extra ETF-Weltportfolio und das ist ja alles Euro-hedged, ne? Also alles auf Euro und nicht hedged, sorry, aber.
Ja, wird umgerechnet dann in Euro. Also das ist ja wieder ein gutes Beispiel. Ja? Nehmen wir an, der ist zum Bankberater gegangen. Was hat der Bankberater gesagt? Hey, willst du eine Euro-Staatsanleihe für 3% oder willst du eine 5% Anleihe haben? Dann sagt der erste Intuition ist nämlich die 5%, ist doch super. Ja, USA geht genauso wenig pleite, die sind auch nicht besser als Europa oder so. Ja, so eine pauschale Aussage. Ja,
Er vielleicht sogar die 5% gemacht.
Ja, natürlich, der macht garantiert die 5%. Ja. Also der kriegt auf jeden Fall seine 5%, aber halt in Dollar.
Ja.
Ja, und wenn der Dollar sich entsprechend gegenläufig gegen den Euro, dann habe ich halt, also ich kriege keine faktischen 5% in Euro, sondern 5% in Dollar.
Ja.
Ja, und das, was hat derjenige sozusagen ausgeblendet? Das Währungsrisiko. Und deswegen, ohne eine Betrachtung des Risikos macht eine Geldanlage keinen Sinn. Und das Risiko, dessen muss ich mir einfach bewusst sein, und dann muss ich danach entsprechend halt meine Entscheidung treffen. Wenn der Sinn eines Bausteins, wie du es beschrieben hast, maximale Sicherheit ist, dann in dem Fall wäre für mich die Aussage, deutsche Staatsanleihen in Euro. Ja? Oder als Alternative, weil als Privatanleger mit kleineren Beträgen kann ich ja auch noch bei einer Bank zum Beispiel anlegen, ja, dann könnte ich im Rahmen der Einlagensicherung bis unter 100.000 das auch bei einer Bank machen. Wenn ich aber das Geld nicht auf einer Bank als Risiko liegen habe, dann ist eine Staatsanleihe in Deutschland zumindest nochmal das Sicherste, weil dann ist halt, dann steht der Souverän sozusagen als Schuldner dahinter. Und wenn ich den deutschen Staat nicht als Schuldner haben will, dann könnte ich in Europa nochmal gucken, ob es da andere Länder gibt, die auch im Euroraum sind. Aber irgendwo hört es dann auf. In Frankreich zum Beispiel ist ganz interessant gerade. Weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber vor ein paar Wochen war das. Da ist ja gerade so die Krise mit schwieriger Regierungsbildung. Der Staat muss eigentlich genauso wie uns erneuern, sage ich jetzt mal, massive Reformen durchführen. Ist aber aufgrund der politischen Situation nicht möglich. Ja, das hat mehrere Probleme, aber ein sichtbarer Effekt davon ist, dass der Staat Frankreich höhere Zinsen zahlen muss als, ich glaube, es waren über 80 Unternehmen in Frankreich, die zahlen, also die Unternehmen zahlen niedrigere Zinsen oder kriegen für weniger Geld, Entschuldigung, für niedrige Zinsen Geld können sie sich am Kapitalmarkt leihen als der französische Staat. Das ist total irre, wenn man sich das überlegt. Also jetzt, ich weiß nicht, ob das Unternehmen real ist, aber eine LVMH-Gesellschaft, ja, kann sich für meinetwegen 3% am Kapitalmarkt Geld leihen, aber der französische Staat für 3,5.
Warum ist das so?
Weil die Leute, also der Markt dem Unternehmen eine höhere Bonität zugesteht als dem französischen Staat. Und wenn man sich da mal bewusst, also das kann man so salopp sagen, aber was man damit eigentlich sagt, ist, dass ich nicht, also wenn ich jetzt Geld investiere in A oder B, ja, ich glaube, mein Geld ist sicherer in einem Wirtschaftsunternehmen, das global aktiv ist, investiert, als wie in den französischen Staat, wo eigentlich, ich weiß nicht, wie viele Einwohner Frankreich hat.
Nicht viele wie Deutschland.
80 Millionen Menschen dafür eigentlich einstehen, dass ich mehr Geld wieder bekomme. Das ist eine Katastrophenaussage eigentlich. Weil eigentlich hat der Staat innerhalb des Wirtschaftsraums sozusagen immer die höchste Bonität, weil ja das Risiko ja von den Steuerzahlern, also die Steuerzahler stehen ja dafür gerade sozusagen, dass über das Steuereinkommen das auch wieder irgendwann mal bedient wird. Mhm. Ja. Und wenn das in so einem Land nicht mehr funktioniert, das spricht eigentlich Bände und das ist eine Riesenkatastrophe. Es wird aber, weiß aber keiner, das kriegt man so nicht mit.
Ja, Staatsapparat. Das ist interessant, was du auch gesagt hast mit Argentinien. Ne? Da wird ja gerade massiv verschlankt, gezwungenermaßen. Muss sowas in Europa auch kommen?
Ich würde es nur pauschal sagen, na klar. Das Problem ist halt, dass die Staaten halt über Jahrzehnte quasi über Verhältnissen gelebt haben und die sehr schwierig ist, sozusagen den Menschen rein Wein einzuschenken. Und weil die Angst, glaube ich, besteht, dass man nicht mehr sozusagen weiter in der Regierungsbildung ist. Deswegen macht man besser nichts oder versucht das noch zu vertünchen, weil es auch über Jahrzehnte ganz gut funktioniert hat. Ich glaube, mittlerweile sehen wir einen Punkt, wo die Menschen das eigentlich schon wissen. Also zum Beispiel Deutschland Rente. Ja, das ist ja offensichtlich. Also ich meine, ich verstehe das überhaupt gar nicht. Weiß nicht, ob das nur bei mir, also ob mir oder Leuten, die so ein bisschen mit Finanzen zu tun haben, so offensichtlich. Aber wenn ich ein Rentensystem habe, wo wir alle wissen, dass die Demografie sozusagen nachteilig ist, wo wir jetzt schon ein System haben, wo jedes Jahr hunderte Milliarden des Steueraufkommens eigentlich in die Rente sozusagen gezahlt werden müssen, damit überhaupt die Rente bezahlt werden. Also das ist alles sichtbar, ja. Und anstatt sozusagen jetzt mal, ich sage jetzt mal salopp, den Leuten rein Wein einzuhören und sagen, okay, so funktioniert es nicht mehr. Also wir müssen jetzt das massiv ändern und das müssen wir jetzt so und so machen. Das wird für euch jetzt so und so ein bisschen härter, für euch wird es so und so. Aber meinetwegen in 10 Jahren sind wir da durch oder I don't know, ich bin kein Rentenexperte. Ja? Ja. Anstatt es so zu machen, wird sozusagen da ein bisschen gedreht, da ein bisschen, so wie so Reise nach Jerusalem, hoffentlich poppt es bei mir nicht hoch, dann poppt es beim nächsten hoch, so nach dem Motto. Und das verstehe ich nicht. Und ich glaube, die Leute, das ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt Bürokratie, ist ja auch so ein Thema. Ich meine, wie oft reden, ich kann es nicht mehr hören, an die Bürokratie und so weiter. Und es passiert einfach zu wenig. Die Leute haben nicht das Gefühl, hey, so jetzt geht ein Ruck durch Deutschland. Ja, das passiert ja nicht. Ja, und das mittlerweile wissen das, glaube ich, oder ich hoffe zumindest, dass es alle wissen. Und die Politiker denken, glaube ich, noch, die Bürger wissen es nicht. Oder weil sie, und ich glaube, wenn man ehrlich mit den Menschen reden würde und sagen würde, hey, wir haben das jetzt erkannt, so ist es und wir müssen das. Wir müssen es jetzt irgendwie lösen und das ist jetzt ein Vorschlag. Und es gibt genug kluge Köpfe auf der Welt, die da eine Lösung erarbeiten könnten, wie sowas richtig und sinnvoll ausschauen könnte.
In Argentinien läuft es ja gut an eigentlich, ne?
Ja, ist vielleicht wieder eine andere Situation, aber dann würden die Menschen das auch mittragen, weil jeder eigentlich weiß es jeder. Es weiß jeder. Ja?
Wenn ich mit Freunden rede und denen sage, hey, du musst investieren, weil die Rente wird nicht reichen und dann lebst du in Altersarmut, wenn ich mal so diese Angstkeule auspacke, sagen die zu mir, ja, aber ich lebe doch nur einmal, ich lebe doch jetzt, ich bin jetzt jung, ja. Ich will jetzt Urlaub, ich will jetzt Auto, ich will, ja. Ne, so sagen die, ich will jetzt meine Klamotten haben.
Kann man ja alles haben, aber halt dann vielleicht einen Pulli weniger im Monat kaufen oder einen Jeans weniger, was ich meine. Es ist ja nicht, es ist so schwierig. Das ist dann vielleicht ein bisschen Lebenserfahrung, was ich schon habe, ja, die ich irgendwie versuchen kann mitzugeben. Also ich meine, so alt bin ich jetzt auch nicht, aber ich weiß es auch nicht. Ich bin da vielleicht so ein bisschen mittlerweile schon, da resigniere ich schon ein bisschen, weil wenn man, also ich weiß gar nicht, habe ich keinen Traumkörper im Bereich Sport, ja. Ich bin jetzt nicht dünn, ich bin nicht kräftig, ich bin jetzt nicht dick, aber ich bin auch nicht dünn. Ja, sagen wir so, ich bin gut gebaut, würde ich jetzt mal sagen, ja. Ich weiß, bei der Ernährung weiß ich eigentlich auch alles. Ich weiß, wenn man zu viel Zucker und Süßigkeiten isst, das ist nicht gut, man müsste mehr Sport machen, Bewegung, weiß ich alles, mache ich auch nicht so, ja. Und in dieser Situation, denke ich, sind halt viele, was das Thema Altersvorsorge geht, ja. Jetzt, was ich für mich bei Ernährung versuche, ist, zumindest ein bisschen Sport und Bewegung zu machen, ja. Bei der Ernährung ein bisschen drauf zu achten, ja. Also ich weiß, Nudeln und Kohlenhydrate sind insgesamt nicht so gut, also kann man machen, aber man soll es nicht so viel. Ich versuche das, ja. Es fällt mir schwer, ja, aber ich versuche das. Und ich glaube, das ist, wenn die Erkenntnis schon mal bei jemandem zum Thema Kapitalmarkt, wenn wir da wieder zurückkommen, durchsickert, also ich fange mal an mit 50 Euro oder mit 20 Euro. Ich habe einfach ein gewisses Bewusstsein an diesem Thema. Ja, ich weiß, dass ich im Alter vielleicht was haben sollte oder so. Wenn das ein bisschen durchsickert, dann glaube ich, dass über die Erfahrungen, die diese Person immer mehr macht in diesen Jahren, dass das auch sozusagen Früchte trägt. Ja? Mhm. Und das heißt, das Thema, was du vorhin auch schon gesagt hast, das Thema Anfangen ist das Wichtigste überhaupt. Mhm. Weil mit dem ersten Schritt, mit dem zweiten Schritt und dem dritten Schritt bewegt sich und es verändert sich etwas, vielleicht in kleinen Schritten, bei dem anderen schneller, bei dem anderen langsamer. Aber das überhaupt mal tun, das ist halt, glaube ich, super wichtig.
Ja. Jetzt haben wir zwei uns ja darauf geeinigt, dass du mein Portfolio mal auseinandernehmen darfst.
Ja, traust du dich noch?
Ich traue mich noch, ja, es ist alles gut. Ich habe das ja glücklicherweise schon familiär miterlebt, ne? Dieses Thema Geldanlage. Damals als Kind hat es mich genervt, als Jugendlicher habe ich es langsam ein bisschen verstanden, aber nicht wirklich so betrieben, ja. Habe auch selber mal in der Finanzbranche gearbeitet, ja, und weiß, was es für Produkte gibt. Jetzt habe ich jahrelang Vorsparen gemacht und kann da zurückblicken auf eine Rendite von abzüglich Kosten dann 5%, was ja immerhin schon mal was ist, ja. Ziel ist 7-8% langfristig. Jetzt habe ich umgeschichtet 2020, weil ich gesagt habe, alles zu teuer, alles schlecht und habe mich dann tief reingearbeitet, ne? Und viele Bücher gelesen, Videos geschaut, Gerd Kommer, Finanzfluss, euch, Timo Bautzus, da gibt es ja so viele Gute, ne, die das machen. Alles mir irgendwie reingezogen und mich verkünstelt. Mhm. Schauen wir einfach mal rein, wie man es vielleicht nicht unbedingt machen muss zum Beginn.
Ja, klar, Sommer. Dann hole ich mal den Laptop, oder?
Ja.
Dann gucken wir uns das mal an. Genau, also dann schauen wir uns doch mal dein Depot an. Also wir haben in dem Portfolio-Tracker, hast du das reingeladen. Dein Depot ist ja bei Track Republic, was ich gesehen habe. Und ich habe das jetzt mal in unseren Portfolio-Vergleich eingebaut. Und jetzt siehst du einerseits hier die orange Linie, das ist die Wertentwicklung von deinem Portfolio. Mhm. Und die rote Linie ist von unserem extra ETF Weltportfolio 100. Du hast mir gesagt vorhin, dass du 100% in Aktien investierst. Mhm. Ja, und deswegen habe ich die extra ETF-Weltportfolio 100 Benchmark genommen. Das ist in dem Fall eigentlich nur ein einziger ETF, nämlich der ACWI, MSCI ACWI INI, also Industrieländer, Schwellenländer, Large, Mid und Small Cap, was wir vorhin auch schon kurz besprochen hatten. Und damit musst du dich jetzt sozusagen messen lassen. Ja. Und jetzt sieht man halt von der Wertentwicklung, dass dein Portfolio 40% gemacht hat. Seit Juli 2020 kommt es ungefähr hin, aus deiner Sicht?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
Und der MSCI World oder das Weltportfolio, das hätte 86% gemacht. Mhm. Ja. So, insofern würde ich sagen, war es sozusagen nicht so sinnvoll. Ja. Aber ich schaue jetzt gleich noch die Unterschiede an. Was ich damit auch sagen will, ist, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal das laufende Jahr anschaut, dann sieht man, dass dein Portfolio eigentlich besser war. Ja, und wir hatten das vorhin auch im Gespräch, also nicht viel, aber man hat sieht hier zum Beispiel bei der dem Marktrückgang im April, da ist das Weltportfolio um 15% gefallen, währenddessen jetzt zum Beispiel über diesen Zeitraum, also 17.04., deine Anlagestrategien um 10% gefallen ist. Ja. Warum ist es so? Weil wir ja festgestellt haben vorhin, dass der Dollar sich nicht so gut entwickelt hat und aber auch die europäischen Aktienmärkte sich besser entwickelt haben. Und das hast du hast da, das werden wir nachher hoffentlich sehen, eine wahrscheinlich höhere Wertentwicklung. Das heißt, das ist nicht so arg USA und nicht so tech-lastig. Ja. Ja. Währenddessen aber seit Auflage, wo die Tech-Werte halt richtig gestiegen sind, ist dein Portfolio halt nicht so mitgestiegen, weil du es eben breiter diversifiziert hattest.
Ja.
Ja. Und das ist ja jetzt nicht schlecht. Es ist halt nur die Folge von der Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren.
Ja. Ja, ich muss dazu sagen vielleicht, ne? Also mein privates Portfolio habe ich jetzt so von der Performance auch noch nie gezeigt. Es gab einen Punkt, das war Juli 22 ungefähr, da hatte ich dann 70 Einzelaktien drin. Ne? Also da habe ich mich komplett verkünstelt.
Ach so, das war nie in ETFs?
Das war
nur... Ach so, ey, dann kann es natürlich auch daher resultieren. Weißt du, seit wann du das ETF-Portfolio hast?
So wie es jetzt steht, 23 mehr oder weniger.
Ja, wir können jetzt genau mal, machen wir den 1.1.2023. So ungefähr?
Ja.
Ja, siehst du, dann ist es ja jetzt auch nicht schlechter sozusagen, klar. Aber also man sieht ja schon an den Charts selber, dass es sich quasi sehr gleich verhält. Es hat halt einfach nur eine andere Performance. Aber wie gesagt, also wir schauen uns jetzt gleich noch an, aber ich würde jetzt sagen, das liegt einfach nur diese schlechtere, in Anführungsstrichen, Entwicklung. Also A muss man sagen, du hast 35% hier, 37% Wertentwicklung ist ja eigentlich schlecht, ja, also in ein paar Jahren. Aber im Vergleich ist es schlechter und ist, glaube ich, nur deswegen zustande gekommen, weil du eben dein Portfolio breiter diversifiziert hast und das Klumpenrisiko USA schon von vornherein reduziert hast. Was ja an sich gut ist, ja. War halt rückwirkend, tue ich mir jetzt leicht zu sagen, ein Fehler, weil natürlich die amerikanischen Aktien plus die Tech-Werte halt in diesem Zeitraum auch noch ordentlich gestiegen sind.
Ja.
Und dann schauen wir uns mal die Einzelwerte an. Das sind jetzt nur die Top 10 Holdings. Da sieht man erstmal, dass du hast 14% in den Top 10 Holdings, das Weltportfolio 22. Also da sieht man schon, du hast, also die Summe der Top 10 Holdings ist bei deinem 15%, da hat 21% knapp. Dein Portfolio ist viel breiter gestreut, also nicht so konzentriert. Man sieht auch zum Beispiel jetzt bei Nvidia, das ist bei dir zwar natürlich auch hochgewichtet und die klassischen Werte, die man jetzt hier sieht, aber die sind alle deutlich niedriger gewichtet und haben somit halt weniger Klumpen, wenn man so sagen will. Ja, macht aber jetzt auch nicht so massiv aus, aber man sieht schon deutlich. Ja. Dann, wenn man sich die Regionen anschaut, auch Nordamerika 50% in deinem Portfolio, währenddessen der ACWI eben 66% hat. Das ist die Folge von deiner höheren Gewichtung Europa. Mhm. Sieht man, du hast 23%, im Index sind nur 14%. Du hast Asien auch höher gewichtet. Also du hast das, hast du nach BIP wahrscheinlich gewichtet eher, oder? So,
ich habe da versucht, Dr. Andreas Beck nachzubauen, so ein Zwischending von BIP und Marktkapitalisierung nach Gewinn pro Land.
Ja.
Nicht so tief drin, ne? Aber.
Ja, aber passt ja. Aber ist ja, das ist breiter und ausgewogener, hat halt im direkten Vergleich einfach rückwirkend Rendite gekostet. Mhm. Aber who knows, jetzt läuft ja gerade Amerika besser und so, vielleicht dreht sich das. Wie ich vorhin gesagt habe, es gibt kein richtig oder falsch, man muss halt das für sich finden.
Ja.
Und das, du kriegst sozusagen das, was du bestellt hast, und ein anderer kriegt das, was er bestellt hat, ohne Wertung. Das eine jetzt sehen wir gerade, das andere wäre besser gewesen, aber who knows, wie es in der Zukunft ist. Ja.
Ja.
Genau, und ja, da zieht sich halt durch, du hast weniger USA, hast dafür einfach die Länder anders gewichtet. Da ist jetzt die Top 10 Gewichtung, gibt jetzt nicht allzu viel her. Man sieht jetzt zum Beispiel, Indien ist höher, was ja auch Sinn macht. Taiwan ist auch ein deutliches Stück höher. UK ist höher gewichtet. China haben wir auch höher. Also dadurch, dass du halt einen höheren Anteil Schwellenländer hast, sind die halt entsprechend mehr gewichtet auch, logischerweise. Und bei den Sektoren, muss kurz mal schauen, Industrie, da gibt es keine so großen Ausreißer, nimmt sich nicht viel. Also sogar relativ ähnlich, ja. Ein bisschen weniger Technologie, Industrie, ein bisschen mehr, aber.
Ja, was ich interessant finden würde, wenn wir mal drauf schauen nach Gewichtung, große Unternehmen, Large Caps, Mid Caps, Small Caps.
Und wenn wir jetzt hier bei Portfolio in der Analyse uns die Stylebox anschauen, da sieht man jetzt, wie dein Portfolio, sagen wir mal, vom Charakter her ausschaut. Und da ist eigentlich auch ein super Portfolio, muss man sagen. Ja, man merkt da schon, dass du dir da Gedanken gemacht hast, weil A, natürlich hast du die großen Aktien, also die Large Caps gewichtet, aber du hast auch mit und Small Caps, der Small Cap Anteil ist, finde ich, sogar relativ hoch. Ja.
Schon aggressiv eigentlich. Ja.
Genau, aber der ist okay, würde ich sagen. Also ist auf jeden Fall gut. Und von den Aktienstilen, also Value, Growth und Blend, hast du das auch gut. Ja, also ich würde sagen, es ist ein konservativeres Portfolio mit einer stärkeren Marktdurchdringung.
Mhm.
Und deswegen würde ich jetzt auch sagen, rückwirkend gesehen erklärt das auch die schlechtere Performance, weil einfach das Gegenstück dazu, der ACB IMI, halt sehr USA-lastig ist, sehr Tech-lastig ist, sehr hohen Anteil, also einen höheren Anteil an Large Caps hat. Und klar, wenn du in einer Phase bist, wo genau das nach oben geht, dann hat das natürlich eine bessere Performance. Ja. Mhm. Aber das ist, ich finde es ein gutes Portfolio. Auf jeden Fall. Da sieht man jetzt mal ganz deutlich, wie der dein Portfolio sozusagen am MSCI World hängt. Also jetzt mal ganz grundsätzlich.
Ja.
Und im Gegenzug, wie der DAX sich krass anders entwickelt hat dieses Jahr. Oder anders gegen FTSE All World. Da wird es wahrscheinlich noch näher sein. Ja, hinten nicht. Ja, so ist aber. Es ist halt einfach ein klassisches Weltportfolio. Ja. Und liefert dir halt das, was ein Weltportfolio machen soll, mit einer durch die starke, breite Streuung, ist es halt entsprechend im Vergleich zu einem konzentrierteren Portfolio halt nicht so mitgelaufen. Ja. Aber finde ich jetzt nicht als schlecht.
Ja, ja. Ja, ich bin schon auch zufrieden, fühle mich wohl, habe jetzt auch nicht das Bedürfnis, das jetzt zu verkaufen, nur weil es die letzten 2-3 Jahre schlechter lief. Das, wie du vorhin gesagt hast, ja genau, hier sieht man die einzelnen Teile noch drin. Gazprom ganz unten, ist natürlich noch ein Überbleibsel.
Hm? Ja, aber das hat ja eh wahrscheinlich keinen Wert, ja, minimal.
Was sagst du zu der Auswahl von den einzelnen Titeln? Halt alles sehr klein, sehr, hatten wir ja vorhin schon, ne?
Ja, also jetzt zum Beispiel, die sind ja relativ klein gemischtet, also Water, Clean, Global Energy Transition, das sind ja im Endeffekt diese Themen, wo ich gesagt habe, die hätte ich wahrscheinlich ehrlicherweise nicht mehr reingekauft. Mhm. Ich hätte wahrscheinlich auch den US-Dividend Aristocrats nicht genommen.
Ja, Dividendenwachstum ist so mein Ding irgendwie. Cashflow aufbauen langfristig. Ja,
ja, aber schau mal, da hast du es halt dann relativ niedrig gewichtet mit 5%. Also wenn das dein Ziel ist.
Na gut, die Wisdom Tree zum Beispiel oder der Fidelity Global Quality Income, das sind ja so Dividendensteigerungs. Mhm. Ja. Ist vielleicht mal so ein Ding, wo ich in 2-3 Jahren mal draufschauen sollte und hey.
Warum hast du den Wasser gekauft?
Ich glaube langfristig an eine Chance, an mehr Rendite und von Unternehmen, die Wasserbusiness zu tun haben. Und das ist halt für mich erstens attraktiv. Ich kann diversifizieren und habe noch eine Möglichkeit, eine extra Performance rauszuholen. Und wenn ich zurückblicke, der Wasser-ETF und der MSCI World, die sind fast identisch gelaufen, obwohl die MAG7 da ja im Water-ETF gar nichts zu tun haben. Dann ist das schon eine konservative Beimischung, die echt Potenzial hat. Sinnvoll, finde ich. Jetzt wäre besser, als wenn ich mir noch einen Nasdaq reinhole. Ne?
Naja, es ist halt die Frage, was eine Gewichtung von 5% bringt. Ne? Also,
aber Krypto ist ja auch 5%. Ne?
Aber es ist eine andere Asset-Klasse. Und da hast du die Asset-Klasse Aktien. Und jetzt ist ja die Frage, was würde jetzt passieren? Also zum Beispiel, wenn es jetzt sich wirklich im Schnitt 2% besser entwickeln würde als der MSCI World. Mhm. Was kommt denn da effektiv dann raus dabei?
Ja.
Macht halt wahrscheinlich, weil es vom Betrag her, von der Gewichtung sehr niedrig gewichtet ist, macht es halt einfach keinen großen Unterschied.
Ja. Markus, jetzt haben wir uns ein bisschen verquatscht. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Weiß ich wirklich zu schätzen, dass du dir für die Laura und mich Zeit nimmst. Ich meine, wir sind ja keine großen Content-Creator, wir sind einfach zwei junge, interessierte Leute, die das Thema irgendwie in die Welt bringen wollen. Von dem her danke, ja.
Ja klar, aber überleg mal, wenn da bei euch nur 100 Leute zuhören oder wie viel auch immer hier Follow-up, dann haben wir ja schon was gemeinsam erreicht. Und ich mache das ja im Wesentlichen genau aus dem Grund.
Ja.
Ich will einfach dafür sorgen, dass Privatanleger bessere Finanzentscheidungen treffen. Dass man langfristig sicher, strukturiert, bewusst, mit einem gewissen Bewusstsein sein Vermögen aufbauen kann. Weil Geldanlage ist super simpel. Es ist wirklich extrem simpel. Heute, die Möglichkeiten, die wir haben, ist halt krass. Wir können alles machen. Du kannst ab 1 Euro investieren, ab 5 Euro. Du mit einem Klick kannst du investieren. Als ich Banklehrer gemacht habe, da haben wir Faxe in die Zentrale geschickt und gehofft, dass irgendwann mal nach 2 Tagen die Bestätigung zurückkam, dass der Kunde da seine Aktien da bekommen hat. Ja. Ja, und heute klick übers Handy kannst du das alles machen. Das ist brutal und zu niedrigsten Konditionen.
Ja.
Und das verleitet auch, da ich muss es besser machen und schneller machen und da nochmal rein raus. Und das ist mein Ansatz. Ich will einfach, dass die Leute sich nicht den Stress machen, dass sie die Grundlagen verstehen und kennen und dann selbstbestimmt und selbstbewusst ihre eigenen Finanzentscheidungen treffen. Das kann jeder garantiert.
Eigentlich schon ein super Schlusspunkt. Aber ich mache das jetzt immer so, wenn ich längere Gespräche habe mit Menschen, gebe ich dir immer eine Frage zum Abschluss. Das interessiert mich sehr, was du sagst. Stell dir mal vor, alles, was du im Internet gemacht hast, ist einfach weg. Ja, deine Videos, deine Inhalte, ist alles weg. Und du hast jetzt die Chance, in die Kamera deine Message zu geben und die bleibt für immer stehen. Was würdest du sagen?
Das Wichtigste, was ich euch heute mitgeben kann, ist, dass ihr euch nicht verrückt macht beim Thema Geldanlage. Meiner Meinung nach ist Geldanlage sehr, sehr einfach. Wenn man bestimmte Grundvoraussetzungen und Grundzusammenhänge kennt und die dann ja auch versteht. Wir haben heute viele Punkte angesprochen. Risiko und Chance, Ertrag und Risiko, das hängt alles miteinander zusammen. Und das ist wichtig, das zu verstehen. Also nicht nur auf die Rendite schauen, sondern auch auf das Risiko, weil damit kann man dann auch sehr sinnvolle und kluge Entscheidungen für seinen eigenen Vermögensaufbau treffen. Und auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass man sich extrem leicht verlieren kann beim Informieren. Also man kann alle möglichen Sachen, ihr könnt YouTube rauf und runter anschauen, ihr könnt Instagram rauf und runter swipen ohne Ende. Aber ihr kommt vielleicht dann zu dem Punkt, dass es euch noch mehr verwirrt. Und ich glaube, dass wenn ich euch ein Learning mitgeben kann, dann ist es das, fangt einfach an, weil mit den ersten 100 Euro, 50 Euro könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Und ihr macht allein dadurch, das erste Investment getätigt zu haben, über einen Sparplan in den ETF breit gestreut, so wie eben besprochen, macht ihr so viel schon Erfahrungen und habt die erste große Hürde schon mal gemacht. Also lasst euch da nicht verwirren, lasst euch nicht aus der Ruhe bringen, fangt an, so schnell wie möglich, am besten jetzt. Und fangt an einfach mal mit einem meinetwegen ETF-Sparplan oder Aktiensparplan, was auch immer ihr da machen wollt. Ich würde den ETF-Sparplan präferieren und macht eure ersten Erfahrungen. Und dann mit diesen ganzen ersten Schritten könnt ihr dann euch sukzessive weiter in das Thema irgendwie einarbeiten. So kompliziert ist es nicht und Rendite und Risiko nicht aus dem Auge verlieren, das immer im Kopf behalten. mehr auf die Risiken meiner Meinung nach schauen. Und dann habt ihr da die ersten Schritte schon getan und seid schon mal auf einem sehr, sehr guten Weg zum langfristigen, erfolgreichen Vermögensaufbau. Da wünsche ich euch viel Spaß.
Das war Markus Jordan von Extra ETS. Markus, vielen Dank.
Gerne. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Bis zum nächsten Mal. Cool. Ja. Sehr cool.